Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Aber ich habe heute jemand anderen gefunden, nicht den Sinn des Lebens, sondern den Tobias Beck. Er ist heute bei uns im Studio. Tobias Beck kennen Sie bestimmt aus seinem Podcast, aus seiner Geschichte, aus seinen Auftritten bei Gedankentanken, seinen Auftritten, die eigentlich legendär sind in den verschiedensten YouTube-Kanälen. Also für mich ein großer Star, ein großer Gast. Herzlich willkommen, lieber Tobias. Schön, Dankeschön. Dass du da bist.
Vielen Dank. Da fangen wir mit einem seichten Thema an
ja,
heute.
Ja, Sinn des Lebens, ja, ja. Na, wobei, ich finde es schon noch spannend, das musst du mir noch erklären.
Ja.
In deiner Biografie steht drin, du bist aus dem Kindergarten geflogen.
Ja.
Aus der Schule, aus 5 Gymnasium. Wie schafft man das, aus dem Kindergarten zu fliegen?
Damals habe ich es nicht als Leistung gesehen. Jetzt bin ich so, yay. Ich glaube, ich war schon immer ein Rebell und ein ganz großer Kritiker, wenn Menschen mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe.
Ja.
Die Herausforderung war eher, dass meine Mutter Lehrerin war, katholische Religion, aus einem System kommt, was auf Hinsetzen, Liebsein basiert hat. Und das habe ich nie gemacht. Das heißt, ich erinnere mich, wenn jemand zu mir gesagt hat, du spielst jetzt Lego, habe ich gesagt, aber ich will ja lieber malen. Mhm. Und wenn ich das dann gemacht habe, musste ich strafpuzzeln. Mhm. Ich kann bis heute keine Puzzle sehen. Mhm. Und dann
ich schaffe schon einen 20er.
Ja, der ist
wirklich,
ja.
Ich sehe das nicht. Das ist so schlimm. Ich sehe es nicht.
Nee, ich mag das auch nicht. Und dann war ich auf der ersten Grundschule und da ging das eigentlich weiter. Das System will was in mich hineindrücken, was ich gar nicht wirklich will. Und dann wurde es natürlich als junger Mann ein bisschen unlustig, weil durch diese Wechsel der Schulen ist natürlich mein Selbstwertgefühl immer weiter gesunken. Und ich habe mich, als es dann irgendwann vorbei war, nach 10 Schulen, wirklich nicht gut gefühlt. Ich habe gedacht, ich kann nichts, weil ich auf den Rotstift programmiert wurde. Das ist falsch, du bist falsch. Ich erinnere mich an eine Situation mit meinem Mathematiklehrer in Wuppertal an einem Gymnasium und meine Mutter hat gesagt, es ist Elternsprechtag, das war für mich der Horrortag des Jahres und wir sind dahin, sitzen vor der Klasse und mein Mathematiklehrer steht auf, der war so 1,65 Meter groß, Kettenraucher, hatte gelbe Finger, und er hat immer einen grauen Anzug angehabt, der war aber nicht mehr grau, sondern er hatte so einen Gelbstich. Und er steht auf und das war so ein bisschen wie bei Momo, der Mann, der die Zeit klaut. Und läuft auf meine Mutter zu und sagt, ihr Sohn ist nicht nur dumm, wenn er ganz großes Glück hat, kann er eines Tages bei mir den Müll wegbringen. Und das ist so ein Satz, der hat natürlich gesessen und mit mir was gemacht. Und bis ich rausgefunden habe, dass jeder Mensch im Leben irgendeine Sache gut kann, auch ich, und du und jeder, der hier zuhört, das hat Jahre gedauert.
Aber weißt du, wie viel Traumas da gesetzt werden?
Ja, eine Menge.
Ja.
Und da sind wir ja bei dem Thema auch Selbstfindung oder Selbstverwirklichung oder Entwicklung. Das zu entwickeln, bis zu dem Moment, wo ich mich getraut habe, meine Wahrheit zu sprechen, das auszusprechen, was ich gut kann, in dem Fall reden, das hat über 20 Jahre gedauert. Mhm. Und zwischendrin waren viele Wirren, aber auch viele, nennen wir es mal Engel oder Menschen, die gesagt haben, doch, da ist mehr in dir, da ist was drin.
Es gibt so moderne Schulen, ich glaube so Waldorfschule zum Beispiel. Mhm. Ich glaube genau, das ist die Zukunft, wo viel, viel mehr Individualität eines Kindes gefördert wird.
Ja.
Und sie eigentlich, meine, aus jedem Kind wird was,
ja.
Auch aus dir.
Ja, also was fast ein Wunder war für meine Eltern. Mein Sohn ist zum Beispiel auf der Waldorfschule und wir haben so lange gesucht, weil als er 6 wurde, kam das bei mir natürlich alles wieder hoch und ich wollte nicht, dass das bei ihm so wird wie bei mir. Ich wollte nicht, dass er diese Schmerzen ertragen muss. Und dann haben wir uns verschiedene Modelle angeguckt. Übrigens das Schweizer Modell. Es gibt ja Schweizer Privatschulen. Es gibt Montessori. Es gibt die normale klassische Grundschule. Und wir kommen dann in die Waldorfschule. Und der Gründer dieser Schule kommt rein. Und ich werde es nie vergessen. Und wir sitzen da auf so einer kleinen Bank der ersten Klasse. Und dann sagt er, wir können das Ganze hier abkürzen. Kinder haben einen Seelenplan, haben einen geistigen Plan und haben einen körperlichen Plan. Und unsere Aufgabe ist, in diesem Dreiklang darauf zu achten, ihr Kind zu fördern. Und in dem Moment hatte er mich.
Ja, logisch.
Weil ich mir das natürlich für mich gewünscht hätte.
Mhm.
Ja, aber es war nun mal nicht da. Und ich glaube persönlich auch, dass die Dinge, die uns passieren, nicht einfach so passieren, sondern ich kann aus diesem Schmerz von damals jetzt unglaublich viel ziehen, wo ich anderen auch jetzt mich in einer anderen Form zur Verfügung stellen kann. Ich vergleiche das immer mit Japan, wo Dinge, die kaputt gegangen sind, mit Gold ausgekleidet werden, um sie für andere noch schöner zu machen. Und das ist für mich übrigens ein sehr schönes Bild. Also ich formuliere es mal so, Schmerz ist unvermeidbar, Leiden ist optional. Und ich habe irgendwann mich dazu entschieden, den Schmerz in Wut zu drehen und erstmal mich zur Verfügung zu stellen und zu sagen, du, da gibt's noch was anderes. Und das hat ganz gut funktioniert bisher. Mhm.
Ja, also ich staune nur, wenn ich dich ein bisschen verfolgt habe, die letzten Jahre gestalkt habe. War auch nicht schwierig. Was du gemacht hast und wie viele CEOs du heute auch von großen Weltkonzernen auch du betreust oder begleitest auf ihrem Weg. Also dieser eine Lehrer, der dich mit diesen Worten, aus dir wird nie was, brüskiert hat, kennt er dich noch? Hast du mit ihm mal gesprochen? Hast du dann mal?
Nein, allerdings glaube ich ja ganz stark an das Gesetz des der Resonanz, des Yings und des Yangs und wir laufen halt auf dieser Linie. Mhm. Und interessanterweise, wenn wir auf unser Leben gucken, ich stelle mir das immer vor wie so Meteoriteneinschläge, die etwas auslösen in uns. Interessanterweise war es auch ein Lehrer, der auf die komplett andere Seite mit mir gegangen ist. Also einer, der es kaputt gemacht hat. Und es war dann aber auch ein Lehrer im selben Format Schule, der zu mir gesagt hat, es gibt etwas in dir. In dir steckt was Großartiges. Und er hat damals zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen, das war dann im Literaturkurs auf der letzten Schule, wo ich war, und da haben wir Theater gespielt, im Literaturunterricht. Und dieses Theaterstück war sehr erfolgreich. Wir sind damit auf Tournee gegangen und ich habe einen alten Mann gespielt, der auf sein Leben zurückblickt, einen über 80-Jährigen. Und ich bin auf die Bühne gegangen und in dem Moment, als ich das gemacht habe, habe ich es einfach zugelassen, dass der alte Mann spricht. Und in der Schule war es totenstill und die Schüler haben geweint und die Lehrer. Und dann bin ich rausgegangen und ich werde es nie vergessen, er hat die Hand auf meine Schulter gelegt. Er war Redakteur von einem Regisseur von einem Theater auch und hat für den WDR gearbeitet. Und er hat gesagt, Tobi, wir selbst hängen in so einem Lebensmuseum als Bild, aber nur andere können dich von außen sehen. Du selbst siehst weder, ob du in dem Bild passt und ob das Museum zu dir passt. Dann hat er zu mir gesagt, ich hänge dich jetzt mal um und du gehörst auf die Bühne. Das ist genau deins. Aber bis ich das geglaubt habe, bis meine erste Rede da war, bei Gedankentanken damals, vor so vielen Menschen, das war 20 Jahre später. Weil so lange hat es gebraucht, das zu glauben, was er gesagt hat.
Ich glaube, das eine legendäre Beobachter hieß er, glaube ich, irgendwie 20 Millionen Aufrufe, so das, oder?
Also auf jeden Fall mehrere Millionen auf mehreren Plattformen und dieses nach außen auch die Message zu transportieren. Dazu gibt's noch eine Episode in meiner Geschichte, die wichtig ist. Und zwar bin ich eine Zeit lang in einer Sekte aufgewachsen und in dieser Zeit durfte ich keinen Kontakt zu anderen haben. Um das kurz zusammenzufassen, wir haben einen Kindergartenplatz für meine kleine Schwester gesucht, keinen gefunden, sind in einer Gemeinde gelandet, haben das aber weder hinterfragt, das war einfach erstmal nur ein Kindergartenplatz, jeden Mittwoch, dann war es Mittwoch-Donnerstag, dann war es irgendwann Mittwoch-Donnerstag-Freitag und irgendwann war meine Mutter, meine Schwester und ich die ganze Woche da. Und in dieser Gemeinde gab es eine eigene Sprache, die haben nur die Frauen gesprochen. Und ich durfte keine Freunde mehr außerhalb dieser Gemeinde haben und musste auch nicht nur missionieren gehen, sondern in der Schule zum Beispiel die Bravo wegnehmen von anderen Kindern. Und damit war ich natürlich der Buhmann. Und egal, was ich gemacht habe, es war immer falsch. Also in der Gemeinde wurde ich sanktioniert. Immer wenn ich was gesagt habe, was kritisch war, wurde ich bestraft. Entweder es wurde auf mich eingeschrien, ich bin auch schon mit Handschellen an einem Gartenzaun festgebunden worden, um mich mundtot zu machen. Und in diesen Momenten habe ich damals immer gebetet und habe gesagt, wenn es da was gibt, dann werde ich eines Tages nicht mehr leise sein. Und ich werde anderen zeigen, ihre Stimme zu erheben, weil das ist hier nicht richtig. Aber damals war ich Kind, jugendlich. Und da bin ich wieder bei dem Schmerz. Ich habe den halt irgendwann gedreht und das ist heute mein größtes Lebensgeschenk, weil ich dadurch immer wieder auf Kommando Energie habe und sage, nein, das ist nicht gut. Das ist wichtig, dass du deine Wahrheit sprichst.
Ja. Ich wünsche das keinem Kind, was du da erlebt hast. Das ist einfach traurig, aber schön für deine Kinder, dass sie eben jetzt einen neuen Weg gehen dürfen, der viel, viel besser ist. Also weniger Hürden. Ja. Was ich auch spannend finde, du hast deine Stärke gefunden im Bereich der Kommunikation. Mhm. Finde ich auch spannend, astrologisch, da hatte ich eine Profi-Astrologin da, die hat auch mich analysiert. Ja. Und dann stellt sie fest, irgendwie dritten Haus im Bereich Saturn, ich verstehe das gar nicht. Ja, ja. Und das ist genau Kommunikation. Mhm. Also das, dieses große Ganze stimmt im Kleinen total überein.
Ja. Faszinierend. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir diese Schritte gehen, es gibt ja diesen Film Alice im Wunderland, wo sie weiterläuft und plötzlich links und rechts die Wunder geschehen. Und das funktioniert immer dann, wenn wir auf dem Weg bleiben. Wenn wir den Weg verlassen, dann gibt's halt einfach nur eine Konsequenz, die auf dem Weg übrigens auch dazu gehört. Mhm. Und deshalb glaube ich zu 100%, um auf dieses Museum zurückzukommen, dass es diesen Raum gibt, wo du hingehörst. Und das ist das, was die Psychologen dann Flow nennen. Das ist dieses Mona-Lisa-Lächeln, niemandem was beweisen wollen. Kurt Tepperwein, so sein. Einfach nur sein. Und das sind die Momente des absoluten puren Glücks.
Mhm. Wir wollen ja eigentlich über Selbstverantwortung reden. Mhm. Und ich glaube auch, dass das ein wichtiges Thema ist, eigentlich das Thema.
Ja.
Wie würdest du das angehen und den Zuschauern vermitteln, hier sich mehr reflektieren zu können?
Die drei großen Fragen des Lebens sind ja, wer bin ich, wer sind die anderen und warum das hier überhaupt alles? Und in dieser Reflexion kommt dieses Wort, was du gerade gesagt hast, was in unserer Gesellschaft von vielen versucht wird zu verdrängen, und das ist auch einfach, und das ist Verantwortung für irgendetwas zu übernehmen. Du kannst nicht die Verantwortung für die ganze Welt übernehmen, das funktioniert nicht. Und mein Bild, was ich dafür immer habe, ist Mikro, Makro, Global. Wie kann ich für mich mehr Verantwortung übernehmen? Für mein Selbst. Wie kann ich es also schaffen, in einer Zeit wie jetzt der Buntstift unter den Bleistiften zu sein? Wie schaffe ich es für meine Familie? Ich muss nicht direkt die ganze Welt retten, das gibt's nicht. Sondern da, wo ich wirke, wie kann ich das machen? Und dafür brauche ich Werkzeuge als Mensch. Wie zum Beispiel auf der ganz kleinen Mikroebene, um in dem Tag für andere da zu sein, muss ich zuallererst an mich denken. Und das ist übrigens ein Paradoxon für all diejenigen, die sagen, ich muss mich aufopfern für die Welt. Das ist aber der erste Schritt. Ich habe lange für die Lufthansa gearbeitet. Da gibt es diese Ansage im Flugzeug. Ne? Meine Damen und Herren, wenn der Druck in der Kabine fällt, fallen Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Und zuerst, und ihr könnt euch jetzt mal überlegen, wie der Satz weitergeht, setzen Sie Ihre Maske auf und helfen dann anderen. Das ist die Mikroebene. Das kann ich machen, indem ich auf mich achte, mich von dem Rauschen der Welt ein kleines bisschen zurücknehme. Keine Nachrichten zu konsumieren. Handys aus dem Schlafzimmer rauszunehmen, mich morgens mit Journaling, mit meiner Dankbarkeitsliste zu beschäftigen. Das sind alles so kleine Tools. Und wenn du sagst, das kann ich nicht, dann kannst du 5 Minuten meditieren morgens. Und wenn du sagst, meditieren geht auch nicht, dann guck aus dem Fenster. Aber fang nicht sofort an, etwas zu tun. Und das ist für mich ein großer Schritt der Selbstreflexion, für mich erstmal die Energie für den Tag zu finden. Das ist die Mikroebene. Jetzt kommt der nächste große Schritt. Das Credo meiner Arbeit lautet, Erfolg beginnt zu Hause. Du kannst nicht im Außen erfolgreich sein, wenn du ein zerrüttetes Zuhause hast. Das muss heilen. Warum? Innen wie außen wie innen. Wir sind nicht irgendwie auf der Welt, wir sind die Welt. Dazu gehören deine Eltern, deine Verwandten, deine direkten Nachbarn und alle Menschen, die du nicht leiden kannst. Makroebene. Heilen da, wo du bist. Und wenn du das machst, dann ist der nächste große Schritt global, andere damit anzustecken. Aber es beginnt, und das ist das Ding mit der Verantwortung, immer direkt bei dir und bei mir.
Ich stelle ein bisschen so tendenziell vor, dass sich die meisten Menschen als Opfer sehen. Also viele Menschen als Opfer sehen. Ich bin nicht schuld, der andere ist schuld und wegen dem läuft es nicht. Mhm. Und wenn das nur alles ein bisschen besser wäre, dann wäre ich glücklicher und erfolgreicher. Mhm. Und irgendwann habe ich mal mein Ziel erreicht und dann bin ich glücklicher.
Ja, das ist so einfach. Mhm. Der Schritt, der dann übrigens oft folgt, ist die Betäubung durch Außen. Und da rede ich jetzt nicht mal von Alkohol und Drogen. Ich rede davon, mein So-Sein in dem Moment zu betäuben, indem ich nur Dinge konsumiere von morgens bis abends. Vorgekaute Nachrichten, vorgekaute Filme, Abenteuerfilme anstatt Abenteuer erleben. Und das packt uns in Watte. Das macht uns emotional taub. Und das ist genau der Punkt, wo ich rausbrechen darf. Da setzt dann auch dieser Punkt an, wo ich anfange, mir selbst im Spiegel die Wahrheit zu sagen. Das ist eigentlich Selbstreflexion. Und zwar bedingungslos. Bedingungslos und absichtslos. Es klingt total verrückt, aber es funktioniert. Und wenn ich das schaffe, mit mir selbst dahin zu gehen, erst dann darf ich übrigens anderen was beibringen. Wie kann ich ein Buch zum Beispiel über Beziehungen schreiben, wenn ich eine zerrüttete Beziehung habe? Wenn ich eine zerrüttete Beziehung habe und ein Buch darüber schreibe, dann muss ich damit rausgehen, dass eine Beziehung zerrüttet ist. Es muss wahrhaftig und ehrlich sein. Es muss passen zueinander. Und weil unsere Welt ist auf Symmetrie ausgerichtet. Wir finden Menschen faszinierend, die symmetrisch sind. Die Pyramiden von Ägypten, die alten Maya-Ausgrabungen, das ist Symmetrie. Und Symmetrie finden wir bei Menschen faszinierend und die beginnt immer beim eigenen So-Sein und nicht im Gegenüber. Das ist Schritt 2, das ist Makro, Familie, direkter Einfluss. Und wenn wir das alle machen, haben wir eine bessere Welt, wenn du mich fragst. Und es ist nicht egoistisch übrigens. Es ist das Gegenteil von Egoismus.
Tja, wenn ich mir heute so ein bisschen die Welt anschaue, werde ich ein bisschen depressiv. Da müsste man sich das dringendst ein paar Tipps von dir reinholen. Ja. Naja, was mich auch noch so ein bisschen fasziniert an dir ist diese Weisheit, wie schnell du unglaublich tiefsinnige Weisheiten rausträgst, jetzt auch gerade in den letzten 2 Minuten wieder. Da brauche ich länger zum Überlegen, was du gesagt hast, als du es rausgesprudelt hast. Woher kommt das? Hast du das Gefühl, du seist irgendwie angeschlossen? Ist das alles, was du gelernt hast, was du gelesen hast? Woher hast du dieses?
Ich habe eine ganz, ganz großen Hunger nach Tiefe entwickelt in den letzten Jahren. Besonders in den letzten 3-4 Jahren, weil durch dieses immense Wachstum, Bühne, Gedankentanken, Millionen von Menschen sehen das. Was mir gefehlt hat, ist der Boden und die Verbindung, die tiefe Verbindung in den Boden, dass ich gehalten bin von etwas, was größer ist als ich. Und da sind wir wieder bei Yin und Yang. Durch die Sektengeschichte habe ich das abgeschlossen. Ich habe das abgeschnitten, ich habe es weggedrängt. Ich habe gesagt, da ist nichts. Liebe durch Leistung, Anerkennung von außen durch Leistung. Ich habe dann geleistet, ich habe jahrelang geleistet. Ich habe einen Vertrieb aufgebaut, war Vizepräsident, bin mit einem dicken Auto durch die Stadt gefahren. Ich musste nirgendwo hin, Alexander. Ich habe das gemacht, um gesehen zu werden, weil mich Jahre vorher keiner gesehen hat. Es musste immer alles so groß sein und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich bin total unglücklich. Wie kann das sein? Ich habe jetzt all das, was vermeintlich Menschen glücklich macht. Ich hatte viel Geld, ich hatte viel im Außen und lieg. Und das sind diese Gedanken, die uns dann nach Mitternacht wach halten, wenn Netflix aus ist, wenn ich nicht mehr konsumieren konnte. Und dann habe ich gedacht, was ist denn hier das für eine Scheiße? Wieso bin ich denn so unglücklich? Warum muss ich denn jetzt weinen? Ich habe doch alles. Nee, ich hatte gar nichts. Ich hatte alles im Außen, aber mein Inneres war total leer. Und danach bin ich auf diese Reise gegangen und habe diese beiden Welten jetzt einfach verbunden miteinander. Und das waren Reisen ins Kloster mit thailändischen Mönchen, mit spirituellen Menschen, mit Menschen, die mir diesen Zugang wiedergegeben haben. Und dafür bin ich einfach dankbar. Und wir sind alle total angebunden. Ich muss nur da auch hingucken. Das ist das Ding mit dem Spiegel. Und das heißt, wenn ich dann in der Arbeit bin, im Coaching oder auf großen Shows oder Seminaren, bin ich auch ehrlich, da gibt's Tage, da bin ich der alte Tobi, das ist Arbeit, da muss ich etwas tun. Ja, und da gibt's Tage, da kann ich einfach, muss ich gar nichts machen, da arbeitet es. Und das ist natürlich das Schönste.
Ja. Höre ich wahnsinnig gern zu, diesen Zitaten. Es ist wirklich, das ist das Leben, oder? Auch bei mir was Ähnliches, also sehr materialistisch denkend, irgendwann auf die Nase gefallen, Spiritualität kennengelernt oder sagen wir vielleicht auch eher Esoterik oder Fanatismus, was auch immer. Und irgendwann lernt man das zusammenzutragen. Ja. Das ist eins.
Und zwar hier auf dieser Welt. Mhm. Und das ist mir auch so wichtig für Menschen, die sich dieser Welt entsagen. Ich bin ein Lichtkörper, ich bin Liebe. Bullshit! Du bist genauso Hass, weil wir leben in einem Gesetz der Pluralität. Es gibt Ebbe und Flut, Sonne und Mond. Und wenn ich in diesem Spiritual Bypassing unterwegs bin, dass ich nur noch mich gut fühlen kann, wenn ich in Licht und Liebe und hellen Farben bin, da sind wir wieder beim gleichen Problem. Dann drücke ich die Hälfte der Welt weg, weil die Welt ist eben so und so. Es ist beides in dir. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Schneekugel, wenn ich dann so ein Erlebnis mache, habe. Beispiel, ich komme aus dem Kloster zurück und da wurde meine Schneekugel komplett durcheinander gewirbelt und ich stehe im Schnee. Und das darf sich setzen in mir. Und irgendwann merke ich, okay, was hat der nochmal gesagt, der Mönch? Mit Herz, Hand, Arbeit, Herz von innen nach außen, Hand, Arbeit auf dieser Welt, nicht auf Pluto und Verstand. Da sind wir wieder beim magischen Dreieck. Und das ist vielleicht unsere Aufgabe hier.
Du hast vorhin, bevor die Kamera gelaufen ist, noch so ein schönes Beispiel gebracht. Du hast vorhin gerade die bösen Jungs gesagt, Leute, die uns vieles reflektieren oder im Leben begegnen, dass du diese Kinogeschichte erzählst. Und ehrlich, das geht mir jetzt wirklich voll ans Herz. Kannst du die vielleicht auch noch mal sagen? Weil wir sind doch alle irgendwie mit bösen Jungs oder Damen konfrontiert.
Ja, also wir versuchen ja immer, oder ich versuche und vielleicht ihr auch, euch mit Bildern irgendwie die Welt zu erklären. Und es gibt ein ganz tolles Buch, was mich ähnlich stark innerlich berührt hat wie Gespräche mit Gott oder das kosmische Klassenzimmer. Interessanterweise diese Dinge übrigens auch, die ich damals abgekapselt habe, die inspirieren mich natürlich jetzt am meisten, weil dieser Hunger so groß ist. Und da gibt's ein Buch, das heißt Das Märchen vom Tod. Und da ist beschrieben, wie sich eine Seele dazu entscheidet, nochmal wiederzukommen. Und sie sitzt in einem Kinosaal, die Seele mit allen Haupt- und Nebencharakteren in ihrem Leben. Und sie sucht sich die Eltern aus und die Geschwister und die Dinge, die passieren. Und dann kommt jemand, der da arbeitet in diesem Kinosaal und sagt, ich kriege direkt Gänsehaut, wenn ich dran denke. Jetzt kommen wir zum größten Teil deines Films. Und zwar brauchen wir jetzt denjenigen im Raum mit der größten Liebe für dich. Und die kleine Seele guckt ihn an und sagt, das verstehe ich nicht. Und dann sagt er, wir suchen jetzt den oder sie, der dir Leid zufügen wird. Und dann ist es totenstill in diesem Kinosaal. Und eine Seele steht auf und sagt, ich liebe dich so sehr, ich mach das. Und dann müssen andere weinen, weil das, wenn das denn so ist, auch ein Riesenschritt sein kann. Ja.
Ja, für mich fühlt sich das eben auch völlig richtig an. Für mich ist das also meine innere Wahrheit.
Ja.
Und das macht das viel einfacher.
Ja.
Ganz erleben.
Und diese innere Wahrheit, und das ist so wichtig, ich habe so viele Fehler gemacht früher. Ich habe versucht, die anderen Menschen überzustülpen. In meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Ich habe gesagt, du musst da auch hin. Du musst auch in das Kloster. Du musst auch zu diesem Seminar gehen. Aber die haben einen ganz anderen Lebensberg zu besteigen. Jeder hat seinen und ihren. Und die Zielgruppe, die Menschen, also der wichtigste Satz, was das Thema angeht, den ich jemals gehört habe, war: Die Menschen, die du suchst, suchen jetzt in diesem Moment dich. Und warum dockst du dich denn nicht mit denen an? Anstatt immer wieder zu versuchen, andere Menschen mitzunehmen, die überhaupt nicht wollen. Und genau dieser Schritt kam irgendwann in meinem Leben. Dass, wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, und das übrigens auch Selbstreflexion, für irgendetwas Verantwortung übernehmen, aufstehen, deine Wahrheit sprechen, dann stellen sich diejenigen schützend um dich herum, die sich genau energetisch und mit dem, was du tust, andocken können. Und das ist der erfüllendste Moment überhaupt. Komplementäres so sein. Wir für dich, ich für dich. Du bist okay, ich bin okay. Und wir machen das gemeinsam. Dann bist du nie wieder alleine. Und das ist für mich Verwurzelung pur.
Wenn du so Seminare anbietest an Teilnehmer, wie lange gehen diese Seminare? Wie lange ist man in dieser Energie von dir drin, um wirklich dieses Tiefsinnigkeit, die du da ja zum Ausdruck bringst, auch zu transportieren?
Also es beginnt mit so anderthalb Stunden abends bei unserer Tour. Wir fahren gerade die Weltuntergang fällt aus Tour. Also halt auch so ein Titel, hey, dein Weltuntergang fällt aus, wir sind noch da. Und die Unbox Your Life Tour, da geht es so darum, das Leben zu unboxen. Das ist so ein Abend, gibt es in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dann das nächste ist 2 Tage. Das ist für diejenigen, die sagen, okay, das ist cool, ich kann mich hier andocken, bunt, wild, Konfetti, lass mal anderen Konfetti ins Leben streuen. Das ist so einer meiner Credos im Leben. Du kannst keine Sonne und buntes Leben für dich erfahren, wenn du es bei anderen nicht streust. Und das zeigen wir dort. Und das nächste ist dann 2 Tage. Und wer will, kann dann noch 2-mal weitergehen. Und dann ist Schluss. Danach sollen Menschen alleine weiterlaufen. Aber mit Menschen, die so sind wie sie. Und dann gemeinsam Dinge aufbauen. Das ist für mich das Allergrößte. Ich kriege wöchentlich Briefe von Menschen, die sagen, ich war da vor 3 Jahren und habe das und das und das gemacht. Das ist so das Erfüllendste überhaupt.
Ja, ja, ja. Ich war vor 2-3 Jahren in München und habe dich gehört mit deiner Reise zu meinem inneren Kind.
Ja.
Das war auch sehr berührend. Also wirklich, deine Geschichten sind unglaublich. Und man kann in den Seminaren kann man mit dir arbeiten, ja. Persönlichkeitsentwicklungen vornehmen oder trainieren.
Ja.
Du hast auch 2 Bücher geschrieben.
Ja.
Boah, die sind ja auch Bestseller geworden.
Ja, ja, aber nicht erst. Also ich glaube, das ist auch so wichtig, wenn du beginnst, deine Wahrheit zu sprechen. Und das klingt immer so groß. Die Wahrheit zu sprechen heißt eben, für etwas in deinem Leben oder andere Verantwortung zu übernehmen. Deshalb Selbstverantwortung. Das wollten über 20 Verlage nicht haben. Ich habe einen Brief zu Hause, da steht drin, von einem Flugbegleiter, lassen wir uns doch nicht die Welt erklären. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Und der 21. Verlag, aha, der hat das Buch genommen.
Aha.
Und der 21. Verlag, der das Buch genommen hat, kommt aus dem Grinsen nicht mehr raus, weil das gibt's mittlerweile in 36 Ländern. Auf Chinesisch, in so vielen Sprachen. Und das ist für mich absolut verrückt. Und weißt du, warum das so ist? Weil es anscheinend so sein sollte. Das ist das mit Alice im Wunderland. Einfach weitermachen. Hm. Wenn die Tür zu ist, gehe ich durchs Fenster.
Hm. Ein Abschlusszitat vielleicht noch deiner Seite an die Zuschauer gerichtet. Wenn du sie jetzt so ein bisschen reflektierst, wo wir heute alle stehen, teilweise in der Angst, teilweise auch in dem, dass wir die Verantwortung abgeben. Was ist so eine Botschaft, die du gerne loswerden möchtest?
Wenn wir es schaffen, die Angst, die in uns ist, anzunehmen, das ist übrigens eine Technik, die nennt sich As-Ising, kommt aus der Psychologie, ich nehme es an, wie es ist. Nicht besser und nicht schlechter. Du darfst auf deine Gedanken achten, was es dazu denkt für dich, einfach nur, wie es ist. Und es dann zu drehen in, ja, ich habe zwar Angst, ich gehe aber trotzdem weiter. Und dann wirfst du, egal wo du bist, Konfetti in das Leben anderer Menschen. Du kannst dich vor Farbe nicht mehr retten. Unmöglich.
Da kann ich mir jetzt mal 10 Sekunden nichts sagen. Das ist nämlich ganz tiefsinnig. Ganz, ganz cool. Wenn ich jetzt aber noch mehr Informationen möchte nachlesen über den Tobias Beck, über das Buch, das er geschrieben hat, was da drin eigentlich alles steht und gibt es ja irgendwo eine Plattform, wo man sich ein bisschen schlau lesen kann. Mhm. Oder auch mal diese berühmten Podcasts mit dem Wal und der Eule.
Da kommen wir ja noch zu.
Ja, sehr gut.
Also der Podcast ist auf jeden Fall ein Einstieg. Der heißt Bewohnerfrei Podcast. Hat mittlerweile irrsinnige 17 Millionen Downloads. Das ist absolut verrückt. Beginnt natürlich auch mit dem Ersten, der es hört. Und dann über die Webseite, bei Instagram. Einfach schauen.
Tobias Beck.
Genau, Tobias Beck. Und ich glaube auch, dass das Format, was zu dir passt, zu dir kommt. Ich habe aufgehört zu sagen, das muss, nein, gar nichts. Das Format, was bei dir zu mir passt und umgekehrt, das kommt dann zu dir. Wir haben auch eine Art Club für Menschen, wo ich jeden Morgen einen kleinen Tritt in den Hintern gebe. Jeden Morgen zur selben Uhrzeit gibt's von mir ein doch, du kannst. Und es gibt Leute, die brauchen das. Das ist eine Gemeinschaft von Leuten, die wächst und die brauchen halt noch so diesen kleinen Kickstart. Ich habe so eine Ente zu Hause. Ich fahre eine alte Ente, die braucht diesen Schok. Kennst du das?
Die Ente? Das Auto noch?
Das Auto,
das
ja,
hast
genau.
Du noch?
Ich mag gern alte,
ja,
schöne Dinge.
Ja, ja.
Und die hat diesen, kennst du das, Schok?
Ja, ja, den Schok zum Rausziehen,
genau.
Und dann kannst du ihn anlassen.
Ja, und das mag ich gern für andere Menschen sein.
Mhm.
Und dann kommt es irgendwann, und dann sagen sie irgendwann, ich kann jetzt alleine das mal. Okay, großartig, dann zeig anderen, wie das geht.
Mhm. Ja. Und so läuft's.
So läuft's.
Lieber Tobias, alles Gute weiterhin auf deinem Weg. Ehrlich gesagt, ich hatte vorne so ein Bedürfnis, irgendwie, es wäre schon schön, wenn so Menschen wie du auch in der Politik Fuß wären. Ja, ich weiß, es ist nicht dein Ding vielleicht, aber weißt du, wir brauchen so Menschen, wo auch tiefsinnige Spiritualität, ein Wissen über universelle Gesetze, Menschlichkeiten und Gemeinsamkeiten und nicht trennen und so weiter, das ist so meine persönliche Sicht. Solche Menschen wie du, Die würden gewählt werden.
Ich habe dazu eine sehr gute Nachricht für dich und für euch, weil ich sehr, sehr viele junge Menschen interviewe, auch für mein Format. Und wir erleben gerade eine Zeit, wo sich Menschen, junge Menschen, politisieren. Das hat es lange nicht mehr gegeben. Und zwar ohne Farben. Mhm. Die sind für oder gegen was gemeinsam. Und das können wir alles kritisieren als Ältere und sagen, hier, was ist denn das? Wieso gehen da Zehntausende von Jugendlichen auf die Straße? Die werden nicht aufhören, die werden nicht müde sein. Und denen ist egal, ob das rot oder grün oder blau oder lila oder pink getupft regelt. Das muss gemacht werden. Und das ändert sich gerade alles. Und deshalb bin ich so froh, viele davon zu empowern und zu sagen, doch, du kannst.
Super.
Ja.
Herzlichen Dank. Alles Gute, liebe Tobias.
Danke dir.
Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sehen uns bald wieder. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.